Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Funkamateure, liebe DXer und Kurzwellenfreunde, wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest und eine schöne Osterwoche. Ganz herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Technikmagazin von Radio DARC. Sie hören heute die Sendung Nummer 532. Ich bin Cody Farrin und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Und was gibt es heute für Sie? Viel Interessantes, natürlich. Wir beschäftigen uns zu Ostern auch mit Ostereiern oder besser gesagt mit neuartiger Technik, die mittels Minicomputer dazu beiträgt, dass gekochte Eier immer perfekt gelingen und genau richtig hart oder weich sind. Und auch wollen wir mal dem Vatikan einen Funkbesuch abstatten. Ja, Ostern, das ist ja das Fest der Auferstehung, das Fest der Freude. Und da lassen wir es erstmal richtig fetzen, bis der Sender glüht. Hier ist Gospel Rock aus dem Jahr 1967. Hier sind die Lords mit Glory Land.
Happy angel band over in the glory land. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Funkamateure begingen Weltamateurfunktag. DARC Remote-Projekt geht in die Testphase. Deutsche Telegrafiemeisterschaft erfolgreich neu gestartet und Gesamtkonzept 410 bis 470 MHz Amateurfunk nicht betroffen. Am Mikrofon Conny Farren. Am 18. April begingen die Funkamateure wieder den internationalen Weltamateurfunktag. Er wurde von der UNESCO ins Leben gerufen, um die hohe gesellschaftliche Bedeutung dieses spannenden Hobbys zu würdigen. Der Amateurfunk befördert neben der internationalen Völkerverständigung auch die Wissenschaft, die persönliche Weiterbildung und dient dem Notfunk in Katastrophenfällen. Ins Leben gerufen wurde der World Amateur Radio Day, wie er auf Englisch bezeichnet wird, von der Internationalen Amateur Radio Union. Zurück geht der weltweite Ehrentag der Funkamateure auf die Gründung dieser Organisation am 18. April 1925 in Paris als weltweite Interessenvertretung für die Kurzwellenamateure. Sie feiert somit in diesen Tagen ihr 100-jähriges Bestehen. Das Motto dieses Jahr lautet Aufbruch zu weiteren 100 Jahren der Amateurfunkkommunikation und Innovation. Der Weltamateurfunktag weckte auch in diesem Jahr wieder viel Interesse in der breiten Presse. Die Funkamateure nutzen ihn immer wieder als eine gute Gelegenheit, den Amateurfunkdienst einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Das DARC-Projekt Remote-Stationen ist weiter auf einem guten Weg. In diesen Tagen haben alle beteiligten Stationen ihren Aufbau abgeschlossen und eine bundesweite Testphase beginnt, gefolgt von einem bundesweiten Stresstest. Dazu wird zunächst eine begrenzte Zahl an Testnutzern je Remote-Station registriert. Auf einem eigens eingerichteten Online-Portal werden die Testnutzer dann ihre Erfahrungen dokumentieren. So können mögliche Schwachstellen identifiziert und behoben werden. Der offizielle Start des Remote-Projekts findet dann auf der Ham Radio vom 27. bis 29. Juni in Friedrichshafen statt. Remote-Stationen sind fernbedienbare Amateurfunkgeräte, die über das Internet ferngesteuert werden können. Damit ist es möglich, dass auch Funkamateure am Amateurfunkverkehr teilnehmen können, die keine Antennen aufbauen können, beispielsweise in Wohnblocks. Sie müssen sich hierzu über einen PC einloggen und können dann eine der rund 15 Stationen des DARC nutzen, die exklusiv für Vereinsmitglieder bereitgestellt werden. Die Remote-Stationen unterscheiden sich insbesondere in der Auswahl der Antennen, was zur Attraktivität und individuellen Anpassung beiträgt. Sie befinden sich an sehr guten Standorten mit geringen Störungen. Ausgerichtet von einer Gruppe von 4 Amateurfunkverbänden fand am 4. bis 6. April in Kleinlüder bei Fulda das sogenannte Telegrafie-Wochenende statt. Die mit ca. 75 Teilnehmern hervorragend besuchte Veranstaltung hatte neben Vorträgen, Workshops und Mitgliederversammlungen der organisierenden Vereine vor allen Dingen eines zu bieten: den Neustart der Deutschen Telegrafie-Meisterschaft, ehemals Deutscher Telegrafie-Pokal, kurz DTP. Seit 2019 hatten die Morse-Wettbewerbe nicht mehr stattgefunden. Unter der Leitung des Contest-Referats im DARC konnten alle CW-Freunde an den Wettbewerben Qualitätslesen, Gehörlesen, Morse-Runner und Ruf-XP teilnehmen. Neu war die für alle Wettbewerbe angebotene Newcomer-Klasse, die auch intensiv genutzt wurde. Noch außer Konkurrenz wurde ein völlig neuer Wettkampf angeboten, das DTM-Echo. Hier wurde ein Morse Rhino 32 Minicomputer mit modifizierter Software benutzt, um eine ganz eigene Morse-Herausforderung zu erzeugen. Vom Morse Rhino wird ein deutsches Wort gegeben, das vom Wettkämpfer direkt zurückgegeben werden muss. Bei richtiger Antwort erhöht der Morse Rhino die Geschwindigkeit um ein Wort pro Minute für das nächste Wort. Anderenfalls wird er entsprechend langsamer. Nach 10 Worten erscheint auf dem Display eine Ergebniszeile mit der erreichten Morsegeschwindigkeit, der Fehleranzahl und den Ergebnispunkten. Der von Frank Delta Juliet 3 Foxtrot Romeo betreute Wettbewerb wurde durchweg positiv aufgenommen und erzeugte bei manchem der insgesamt 13 Teilnehmer geradezu Suchterscheinungen. Bei den DTM 2026 soll das neue DTM Echo offizielle Wettkampfkategorie werden. Gemäß Amtsblattmitteilung Nummer 81-2025 vom 9. April 2025 beabsichtigt die Bundesnetzagentur, ein Gesamtkonzept für den Frequenzbereich von 410 bis 470 MHz zu erstellen. Ziel dieses Konzeptes ist es, auch zukünftig eine effiziente und störungsfreie Nutzung der Frequenzen in diesem Bereich durch die verschiedenen Funkanwendungen zu gewährleisten. Erste Überlegungen hat die Behörde auf ihrer Webseite veröffentlicht. Dem DARC-Referat für Frequenzmanagement ist dieser Vorgang bekannt. Dort gibt man sogleich Entwarnung für den Amateurfunkdienst im 70-Zentimeter-Band. Denn im Text heißt es explizit, nicht Gegenstand des Gesamtkonzeptes sind der Amateurfunkdienst bzw. der nicht-navigatorische Ortungsfunkdienst im Frequenzbereich 430 bis 440 MHz sowie diejenigen Frequenzen, welche dem mobilen Seefunkdienst und der Allgemeinheit zugeteilt sind. Die Bundesnetzagentur verfolgt mit diesem Gesamtkonzept das Ziel, eine Grundlage für die zukünftige Widmung und Bereitstellung dieser Frequenzen zu entwickeln. Dabei sollen die Bedarfe der einzelnen Funkanwendungen, denen diese Frequenzen nach der Frequenzverordnung zugewiesen sind, berücksichtigt werden. Hintergrund ist auch die technologische Fortentwicklung und neue Anwendungen. Interessierte Kreise haben bis zum 21. Mai Gelegenheit zur Stellungnahme. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Der Amateurfunk ist eine Brücke zur Welt, aber auch ein Lied kann eine Brücke sein. Das besingt nun Joy Fleming und das war der deutsche Beitrag zum Eurovision Song Contest im Jahr 1975, also vor genau 50 Jahren. Oder wie er damals hieß, Grand Prix de la Chanson d'Eurovision. Wir erfüllen damit gerne einen Musikwunsch von Michael Kraft, Delta Golf 3, Delta Bravo Quebec aus Arnsberg.
Kann eine Brücke sein und jeder Ton ist wie ein Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Bertha!
Ja?
Das Ei ist hart.
Oh ja, Szenen einer deutschen Ehe mit Loriot. Ein Klassiker. Und hier ist nicht nur das Ei zu hart, auch die Gefühle sind es.
Nach der Uhr oder wie?
Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl.
Im Gefühl? Was hast du im Gefühl?
Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist.
Aber es ist hart. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht.
Tja, Scheidung läuft. Es gibt Sätze, die darf man in einer Ehe nicht sagen und auch außerhalb einer Ehe nicht. Ein typisch deutsches Problem? Naja, da kann man sich drum streiten. Aber auf jeden Fall gibt es angeblich eine typisch deutsche Lösung dafür. Zumindest hat das Carambolage gesagt, die wöchentliche Sendung auf Arte TV, die ich nur empfehlen kann, die immer Unterschiede zwischen Franzosen und Deutschen etwas auf die Schippe nimmt. Dort ist mir nämlich das Gerät begegnet, das ich euch heute vorstellen möchte und das dieses Problem vermeidet, das sogenannte Piepei. Das hat jetzt nichts mit der Piepshow zu tun, sondern es ist ein Ei, das Musik macht. Also nach Gefühl geht's nämlich nicht mit dem Eierkochen, das haben wir ja gerade gehört. Dafür gibt es dann andere Lösungen, zum Beispiel Eieruhren. Ob das jetzt mechanisch ist, elektronisch oder gar als Smartphone-App. Sie hat aber das Problem, sie misst die Zeit und nicht wirklich das Ei. So wie die Backzeiten auf der Pizza nur für den vorgeheizten Backofen gelten, was eigentlich niemand macht, weil es erstens total nervig ist, warten zu müssen, bis der Backofen auf der Betriebstemperatur ist und dann natürlich auch noch unnötig Strom braucht. Aber so ähnlich ist das mit den Eiern auch. Wenn man sagt, ein hartes Ei braucht 5 Minuten, dann gilt das, falls man das Ei ins kochende Wasser schmeißt. Mit einem kann man das machen, mit 8 Eiern für die ganze Familie wird das etwas schwierig. Dann sind die einen härter als die anderen, außerdem gibt es garantiert eine Überschwemmung. Und wenn man Pech hat, verletzt man sich sogar. Tut man dagegen, was ja eigentlich jeder macht, die Eier in kaltes Wasser, dann ist weder die Wassermenge noch die Temperatur noch die Geschwindigkeit, in dem das Ganze aufgeheizt wird, immer gleich und wir sind wieder bei Loriot. Es gibt natürlich extra Geräte, die Eierkocher, tja, noch ein Ding, was in der Küche herumsteht und Platz wegnimmt. Und was macht man, wenn die Familie die Eier nicht einheitlich haben will? Ich mag sie zum Beispiel weich, der Rest der Familie mag sie hart. Ja, eine Lösung wäre halb weich, dann sind wenigstens alle gleich unzufrieden. Der Ingenieur kommt vielleicht auf die Idee, einen Temperatursensor in den Topf zu hängen. Und so ähnlich funktioniert das Piepei der Firma Brainware, nur noch etwas besser. Das schaut etwas merkwürdig aus, es hat einen Lautsprecher im Boden. Ja, über Bluetooth mit dem Smartphone koppeln und damit Musik hören kann man jetzt nicht. Dafür ist es auch nicht gedacht. Vielmehr wird es mit den Eiern, die gekocht werden sollen, zusammengelegt, idealerweise schon im Kühlschrank, damit es dieselbe Starttemperatur hat wie die zu kochenden Eier. Dann nimmt man alle heraus, tut sie in den Topf, das Wasser kann kalt sein, das ist völlig egal, dann schaltet man den Herd ein und wartet, bis es piept. Das ist sozusagen die Funktionsbestätigung, dass das Ei noch funktioniert, denn es könnte ja irgendwann die Batterie leer sein und dann gäbe es harte Eier. Es gibt Varianten des Piepeis, die nur entweder weiche, mittelweiche oder harte Eier kochen. Die meisten haben aber alle 3 Stufen. Es ertönt dann jeweils ein Lied, wenn die jeweilige Stufe erreicht ist. Man kann also dann die betreffenden Eier aus dem Topf nehmen und den Rest weiterkochen. So kommt jeder zu seinem richtigen Ei. Da nicht nur bei den Eiern die Geschmäcker verschieden sind, gibt es das Piepei auch in verschiedenen Musikrichtungen. Ich habe das Rockei genommen, denn auch wenn ich das Ei weich mag, mag ich die Musik eher hart. Wenn es soweit ist, dass die weichen Eier entnommen werden können, spielt es Smoke on the Water. Hoffen wir mal, dass da in der Küche dann kein Rauch ist. Also jetzt Ei mit dem Löffel herausnehmen, abschrecken und es kann serviert werden. Für mittelweiche Eier gibt es dann I was made for loving you, Sprachwitz kleiner. Tja, und wenn das Ganze ans Ende kommt, dann kommt der Final Countdown. Jetzt werden also die letzten Eier entnommen und dann auch das Piepei. Das muss dann abgeschreckt werden, damit der Strom abgeschaltet wird, denn das Ganze läuft auf Batterie und die lässt sich nicht wechseln. Damit die Eier nicht nach frisch gekochter Platine schmecken, ist das Ganze versiegelt und die Batterie kann leider nicht gewechselt werden. Wenn das Ei keinen Piep mehr macht, muss es also zum Wertstoffhof. Das ist der einzigste Nachteil dieser Konstruktion. Das sollte aber selbst bei täglichem Eierkochen mindestens 2 Jahre halten und in der Praxis mindestens doppelt so. Das Ganze kostet etwa 20 Euro, klingt erstmal nach ein bisschen teuer. Es ist witzig und es ist wirklich die Lösung für das Problem. Es gibt keine falsch gekochten Eier mehr. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio, your favorite
station. Ganz wild auf Wurst, Bonbon und Kuchen. Er nimmt selbst Kaviar und auch Sellerie. Auch saure Gurken soll ich ihn versuchen. Nur harte Eier frisst er nie.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Pausenzeichen von Radio Vatikan, das jeder von Ihnen kennen dürfte. Diesen Herrn kennen wahrscheinlich die wenigsten, doch er ist es, der das Pausenzeichen arrangiert hat. Der römische Komponist Alberico Vitalini, der erste Leiter der Musikabteilung von Radio Vatikan, damals in den 50er Jahren.
Emotionen.
Immer noch kommt ihm ein Kribbeln, wenn er an jenen Tag 1949 zurückdenkt, sagt Vitalini.
Ich hatte im Oktober 1949, im Vorfeld des Heiligen Jahres 1950, eine Messe komponiert.
ignoriert. Und daraufhin haben mich die Direktoren von Radio Vatikan eingeladen, dieses Pausenzeichen zu schaffen.
Radio Vatikan sendete damals schon seit 18 Jahren, doch ein richtiges Pausenzeichen gab es nicht vor jenem Tag 1949, erinnert sich Vitalini zurück.
Damals wurde eine Zwischenmusik verwendet, die den Hymnus Christus vincit zwar spielte, aber das klang sehr schwer und voll. Es handelte sich um eine Aufzeichnung des Organisten Ferruccio Vignanelli von der Päpstlichen Akademie für Kirchenmusik. Doch irgendwie klang diese Orgel einfach eine Spur zu kräftig zwischen den einzelnen Sendungen.
Der Hymnus Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat geht auf einen liturgischen Gesang aus dem 8. Jahrhundert zurück. Eigentlich handelt es sich um eine Kombination aus drei Anrufungen verschiedener Instanzen. Ein Huldigungsruf auf Christus, ein Heilruf auf die Herrscher und ein Bittruf an die Heiligen. Das ist zusammen eine fränkische Schöpfung, abermals aus dem 8. Jahrhundert. Sie wurde in der Liturgie an Hochfesten zu Ehren der geistlichen und weltlichen Herrscher vorgetragen und zu einem Wechselgesang von Schola und Chor. In der Papstkrönung hatte das Christus vincit regnat imperat, also Christus siegt, regiert und herrscht, bis ins 20. Jahrhundert hinein seinen Platz. Und heute noch erklingt es ab und zu am Schluss von Papstmessen. Wichtig war den Radio Vatikan Verantwortlichen damals, dass das Pausenzeichen eine bestimmte Länge hat, 20 Sekunden. Drei davon passen also in eine Minute, dann wissen die Techniker Bescheid, wie viele sie davon in eine Pause von einer bestimmten Länge einsetzen müssen. Vitalini hat das Pausenzeichen für Radio Vatikan für Streichorchester, Harfe, Orgel und Celesta arrangiert. Celesta, wörtlich aus dem Italienischen die himmlische, ist ein klavierartiges Instrument, bei dem nicht Saiten angeschlagen werden, sondern Metallstäbe. Manche unserer Hörer sagen, das Pausenzeichen erinnere sie an das Sandmännchen.
Die Emotionen.
Für den Arrangeur Vitalini, der seine Schöpfung jeden Tag hört, ist es immer noch aufregend. D-A-R-C Radio, your favorite station.
Bring back again to this old shore.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Irgendwie ist für die Katholiken unter ihnen das Osterfest untrennbar mit dem Vatikan verbunden. Man mag es für höchst verwunderlich halten, aber dort im Epizentrum des Katholizismus gibt es nicht nur den Papst und alle kirchlichen Institutionen, sondern auch immer wieder aktive Funkamateure. Und auch eine sehr bekannte Radiostation hat dort ihre Heimat. Das ist Radio Vatikan. Das Funken aus dem Vatikan ist mehr als kurios, so dass wir uns das schon mal genauer anschauen sollten. Auf der Most Wanted Seltenheitsliste landet der Vatikanstadt derzeit auf Rang Nummer 108 von 340. Das bedeutet einen Platz im oberen Drittel, gilt aber keineswegs als extrem selten. Fangen wir mal mit einigen interessanten Betrachtungen zum Vatikanstaat an sich an. Der Vatikanstaat oder italienisch Stato della Città del Vaticano ist ein souveränes eigenes Land und wird völkerrechtlich allgemein anerkannt. Sowohl nach der Fläche als auch nach Bevölkerungszahl ist der Vatikan der kleinste Staat der Welt. Nur gerade mal 0,44 Quadratkilometer beträgt sein Staatsgebiet und hat etwa 1000 Einwohner. Er hat daher auch eine eigene Internetdomain, nämlich VA, eigene Autokennzeichen und auch einen eigenen ITU-Länderpräfix. Er lautet Hotel Victor und so beginnen alle vatikanischen Rufzeichen. Auch erkennt die ARRL den Vatikanstaat als eigenes DXCC-Land für ihre Diplome an. Dass der Vatikan kein Staat wie jeder andere ist, das dürfte schnell klar werden. Die vatikanische Staatsbürgerschaft wird stets nur auf Zeit verliehen und ist immer mit einer Funktion verbunden. Die offizielle Amtssprache ist Latein, die Staatsform ist die absolute Monarchie, deren Monarch der Papst ist. Letzterer wird von den Kardinälen gewählt und scheidet nur durch Tod oder Rücktritt aus seinem Amt aus. Es gibt im Vatikanstaat keinerlei demokratische Institutionen und bezeichnet sich selbst als Theokratie, also als ein von Gottes Geist selbst gelenkter Staat. Der Papst ist als Bischof von Rom ex officio Staatsoberhaupt des Staates der Vatikanstadt und besitzt gemäß Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes dieses Landes die komplette gesetzgebende, ausführende und richterliche Gewalt. Das bedeutet, es gibt dort keine staatliche Gewaltenteilung wie in Demokratien üblich. Damit ist der Papst auch Chef sämtlicher Verwaltungsbehörden inklusive des Telekommunikationssektors. Dies führt zu der kuriosen Situation, dass Amateurfunklizenzen vom Papst persönlich unterzeichnet werden müssen, um Gültigkeit zu erlangen. Das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Obwohl der Staat ein Winzling ist, kaum größer als 4 Fußballfelder, ist er kommunikationstechnisch nicht zu übersehen und sehr aktiv. Das sogenannte Dicasterium für Kommunikation ist ein Sekretariat, welches die gesamte Öffentlichkeitsarbeit des Heiligen Stuhls bündelt. Es bedient sich aller moderner Mittel, um die Stimme des Papstes in die Welt zu bringen. So staunt man nicht schlecht, was es so alles gibt. Der Vatikan betreibt einen eigenen Rat für soziale Medien, einen Internetauftritt, einen Buchverlag und eine eigene Tageszeitung nebst Druckerei, den Osservatore Romano. Daneben gibt es einen eigenen Fernsehsender und natürlich Radio Vatikan. Am 17. Dezember 2017 wurden alle Dienste von Radio Vatikan im Zuge der Umstrukturierung des gesamten Medienangebots in Vatikan News, dem multimedialen Medienportal des Vatikanstaats, eingegliedert. Allerdings werden seit vergangenem Jahr wieder Audiobeiträge von Vatikan News unter der Marke Radio Vatikan veröffentlicht. Was es mit dieser traditionsreichen Rundfunkstation noch so alles auf sich hat, das erfahren Sie gleich. DARC Radio, your favorite station.
Wenn die Hand ins Leere greift, wird ein Flüstern zum Schrei. und ich frage mich, wer wird ihn hören? Brich dein Schweigen und lass uns nicht allein und hilf uns aus unserer Einsamkeit. Lieber Gott, wenn es dich gibt, zeig uns deinen Weg, ehe das Böse in uns siegt, dass es noch Gutes gibt. Glaube ich schwöre, dazu stehe
Sie hören Radio DARC. Heute geht es um eine kommunikationstechnische Kuriosität, nämlich den Vatikan. Längst hat der Heilige Stuhl auch ein multimediales Angebot geschaffen, doch war Radio Vatikan lange Zeit aus der Radiolandschaft nicht wegzudenken. Radio Vatikan oder abgekürzt RV ist der internationale Hörfunksender des Heiligen Stuhls und hat die Aufgabe, über die Tätigkeiten des Vatikans, der römisch-katholischen Kirche und allgemein über andere Kirchen zu berichten sowie die katholische Lehre weiterzutragen. Dieser Sender ist Bestandteil einer ganzen Reihe von Kirchenmedien, unter anderem dem Fernsehen des Vatikans, des Internetauftritts und auch der Aktivität in den sozialen Internetmedien. Nach Abschluss der Lateranverträge im Jahr 1929 wurde bereits mit den Vorbereitungen zur Errichtung eines eigenen kirchlichen Radioprogramms begonnen. Gegründet wurde Radio Vatikan im Jahr 1931 unter Papst Pius XI. Das Hauptsendezentrum wurde am Vatikanischen Hügel errichtet, die Leitung des Senders dem Jesuitenorden übertragen. Am 12. Februar 1931 wurde um 16.30 Uhr mit der vom Papst Pius XI. Gesprochenen Botschaft Qui Arcano Dei Concilio die erste Sendung ausgestrahlt. Das steht lateinisch für welcher durch Gottes unergründlichen Ratschluss. Seit 1957 gab es auch eine eigene Sendeanlage mit leistungsfähigen Rundfunksendern für Kurz- und Mittelwelle auf exterritorialem Gebiet bei Santa Maria di Galleria etwas nördlich von Rom. Auch Kurzwellenhörern noch im Ohr ist sicher das wunderschöne Pausenzeichen von Radio Vatikan, eine Passage des Liedes Christus vincet, also Christus siegt. Das hören wir uns mal an.
Thank you. Etwas fragwürdig war jedoch die Frequenzpolitik des Kirchensenders. Bis zur Einstellung des Kurzwellenbetriebs im Jahr 2017 wurde auch auf der von Radio DAC genutzten Kurzwelle 6070 kHz jeden Morgen um 7.30 Uhr eine lateinische Messe ausgestrahlt. Obwohl diese Frequenz 24 Stunden lang unserem Sendepartner Channel 292 in Ingolstadt zugeteilt ist, wurden jene Sendungen durch Radio Vatikan massiv gestört. Alle Proteste des Betreibers waren wirkungslos. Offenbar war man im Vatikan der Meinung, dass weltliche Regelungen dort wenig Bedeutung haben und der religiöse Zweck berechtigt, sich darüber hinwegzusetzen. Am 17. Dezember 2017, exakt nach 86 Jahren, 10 Monaten und 4 Tagen seines Bestehens, hörte Radio Vatikana auf, im Kurz- und Mittelwellenbereich zu senden. Wie fast alle Kurzwellendienste ist damit die klassische Kurzwellenverbreitung auch für den Heiligen Stuhl seit 3 Jahren Geschichte. Die Sendeanlagen wurden zwischenzeitlich abgerissen. Unter der ursprünglichen Bezeichnung ist allerdings weiterhin Radio Vaticana Italiana zu hören, allerdings nur noch in Rom auf UKW, im übrigen Italien auf DAB+. Das bisherige Radioangebot des Vatikans ist heute multimedial ausgerichtet. Es gibt dort Multimedia-Inhalte von Radio Vatikan über eine Mediathek, den Vatikan Player. Für die mobile Nutzung gibt es Apps und dazu diverse YouTube-Kanäle. Dort kann man immer noch Rundfunkbeiträge in rund 40 Sprachen als Podcast abrufen, so auch in Deutsch. Ich hoffe, das war mal wieder ein interessanter Einblick in ein kurioses Radioland. Bis zum nächsten Mal. Eva Maria, DG9 MFG. We'll be right back.
Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Zu den schon längst vergangenen Zeiten, als man Informationen aus dem Ausland ausschließlich über Kurzwellenrundfunk empfangen konnte, so wie gerade gehört bei Radio Vatikan, war die Kenntnis der Funkwettervorhersage noch elementar wichtig. Man musste ja schließlich wissen, wann man wohin am besten senden konnte. Heute interessieren sich überwiegend nur noch die Funkamateure dafür und wir vom Radio DARC Redaktionsteam. Wir planen unsere Sendefrequenzen unter anderem danach, dass man uns am besten empfangen kann. Und die Steilvorlage hierfür, die kommt natürlich von unserem Spezialisten und das ist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Die Kurzwelle hat ja nach wie vor viele Nutzer, auch wenn es in den Rundfunk- und Seefunkbändern zunehmend ruhig geworden ist. Aber diese Funkdienste gibt es natürlich noch und auch die benötigen das Funkwetter für ihre Frequenzplanung. Allerdings haben diese Dienste ein anderes Ziel als die Funkamateure. Sie streben nach möglichst zuverlässigen Verbindungen. Die Funkamateure versuchen hingegen, noch das letzte Prozent aus dem Medium herauszukitzeln, zumindest wenn es ums DX geht. Das heißt ganz praktisch, dass Funkamateure an die Grenze dessen gehen, was die Ionosphäre noch zulässt, also sehr nahe an die höchste nutzbare Frequenz. Die anderen Funkdienste halten dagegen einigen Abstand, damit das Auf und Ab dieser Muff sie nicht zu ständigen Frequenzwechseln zwingt. Als optimale Arbeitsfrequenz gilt dort der Bereich 15% unterhalb der Muff. In der letzten Woche hat das allerdings nicht gereicht. Von Sonntag bis Mittwoch betrug die höchste Muff über Mitteleuropa nachmittags 31, 28, 23 und 21 MHz, also jeden Tag weniger. Und erneut war das Erdmagnetfeld die ganze Zeit turbulent. Aus der erhofften Beruhigung wurde also nichts. Die Krönung bildeten zwei koronale Masseauswürfe vom späten Sonntagabend und Montagvormittag. Losgetreten wurden beide von der aktiven Region 4055, die an diesen Tagen ein wahres Flairfeuerwerk abbrannte, darunter nicht weniger als 27 M-Flares. Die beiden Plasmawolken erreichten Dienstag und Mittwochabend mit über 600 km pro Sekunde die Erde. Das trieb den K-Index in Europa zunächst auf 6 und dann auf 7 hoch. In der Nomenklatur der amerikanischen NOAA ist das ein Magnetsturm der zweithöchsten Kategorie G4. Die MUF stürzte Mittwochabend binnen 30 Minuten von 18 auf 8 MHz ab. Dazu gab es Polarlichter, die bis Frankreich beobachtet wurden. Die Region 4055 ist inzwischen weg und auf der Sonne ist es auch sonst recht leer geworden. Der solare Flux sank unter 150 Einheiten. An diesem Wochenende wird eine große aktive Region zurückerwartet, die die Sonnenaktivität wieder etwas anschieben soll. 140 bis 170 Einheiten sind in den nächsten Tagen wahrscheinlich. Zwar ist die Flairtätigkeit und damit das Risiko für koronale Masseauswürfe deutlich zurückgegangen, aber jetzt taucht das große koronale Loch wieder auf, das uns vor knapp 4 Wochen schon geärgert hat. Es ist nicht mehr ganz so monströs, denn der Teil nördlich des Sonnenäquators hat sich geschlossen, aber es wird trotzdem bis zur Wochenmitte den Sonnenwind deutlich anschwellen lassen. Es bleibt daher auch die nächsten Tage turbulent im Erdmagnetfeld, wenngleich weniger stürmisch. Für die Ausbreitungsbedingungen passt denn auch der Begriff problematisch recht gut. An einem Tag öffnet zeitweise das 10-Meter-Band, am nächsten macht selbst 15 Meter keine Freude mehr. Echtes Aprilwetter also, da muss man wirklich nachschauen, was gerade geht. Bis zum 17-Meter-Band öffnen die Bänder zuverlässig, auch 15 Meter sollte die meiste Zeit funktionieren. Nachts hat man gute Chancen bis 30 Meter. Die unruhige Magnetik sorgt sowohl für Phasen mit angehobenen Bedingungen, nämlich meist beim Eintreffen der Störung, und danach aber für schwache und schwundbehaftete Signale. In diesem Zyklus gab es bisher lange Phasen mit einer fast schon zu ruhigen Magnetik. Jetzt erleben wir mal das Gegenteil. Da müssen wir durch. Doch auch an solchen Tagen gibt's DX. So funktioniert es morgens auf dem langen Weg weiterhin nach Australien und Neuseeland. Frohe Ostern und gut DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.